DeFi Talk, der Informationspodcast von jedeminute.de. Für alle, die sich über Laiendefibrillatoren und erfolgreiches Notfallmanagement informieren möchten. Achim Schmitz von Jede Minute führt Sie durch diese Podcast-Folge.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DeFi Talk. In unserer heutigen Folge soll es um das Thema Wiederbelebung während der Corona-Pandemie gehen. Dazu haben wir einen besonderen Experten zu Gast. Herr Professor Dr. Böttiger ist Direktor der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin an der Uniklinik Köln, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Rats für Wiederbelebung und ist seit Jahren in führenden Positionen des Europäischen Rats für Wiederbelebung. Herr Professor Dr. Böttiger gilt als einer der profiliertesten Wissenschaftler und Experten beim Thema Notfallmedizin und Reanimation. Herzlich willkommen bei DeFi Talk, Herr Professor Böttiger.
Vielen Dank und hallo, Herr Schmitz und alle, die zuhören.
Herr Professor Böttiger, was machen der Deutsche Rat für Wiederbelebung und das europäische Pendant, der Europäische Rat für Wiederbelebung, genau?
Ich fange einfach mal mit dem Europäischen Rat für Wiederbelebung an. Den gibt es seit den 90er Jahren. Es ist eine interdisziplinäre, also viele verschiedene Fachgebiete sind da drin, und interprofessionelle Organisation. Also neben Ärztinnen und Ärzten sind noch Rettungsdienstpersonal, Pflegekräfte und andere Menschen dort vertreten. Und insbesondere auch alle europäischen Organisationen, die irgendetwas mit Kreislaufstillstand und Wiederbelebung zu tun haben, wie zum Beispiel die europäischen Anästhesisten, die Kardiologen, die Intensivmediziner, das Rote Kreuz und die anderen Hilfsorganisationen sind da drin. Also eine große Organisation, eine Dachorganisation, die insbesondere dafür sorgt, dass wir im Moment alle 5 Jahre und zwischendrin auch jährlich abgedatet werden, was die wissenschaftlichen Hintergründe der Wiederbelebung angeht. Wir kriegen alle 5 Jahre neue Leitlinien zur Wiederbelebung. Die nächsten werden jetzt im März 2021 publiziert. Und wir entwickeln europäisch auch Kurse zur Ausbildung von Erwachsenen und auch von Schülerinnen und Schülern in der Wiederbelebung von auch wiederum Erwachsenen, Kindern, Neugeborenen. Also wir decken sowohl wissenschaftlich vom Hintergrund her als auch praktisch mit Kursen, die wir generieren und dann sozusagen in den einzelnen Ländern auch durch die nationalen Organisationen durchführen lassen, decken wir den ganzen Hintergrund der Wiederbelebung ab. Und unser Ziel auf europäischer Ebene ist, so viele Menschenleben zusätzlich zu retten, wie das nur irgendwie geht. Der Deutsche Rat für Wiederbelebung ist die nationale Organisation, sozusagen mit ähnlichen Hintergründen. Es gibt in Europa 32 nationale Reanimationsorganisationen, alle unter dem Dach des Europäischen Rates. Den Deutschen Rat für Wiederbelebung des German Resuscitation Council gibt es seit 2007, ist auch wieder eine interdisziplinäre, interprofessionelle Organisation. Da sind wir sehr stolz drauf, mittlerweile mehr als 1200 Mitglieder. Alle Fachgesellschaften, medizinischen Fachgesellschaften, die irgendwas mit Wiederbelebung zu tun haben, sind auch bei uns mitorganisiert. Und auch alle Hilfsorganisationen, also das Deutsche Rote Kreuz, Malteser, die Johanniter, der Arbeiter-Samariter-Bund und auch die DLRG, also die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Wir haben Kurszentren und Kursorte in ganz Deutschland, in denen wir die gerade eben schon beschriebenen Kurse auch durchführen. Wir übersetzen die Leitlinien. Wir sind auf politischer Ebene aktiv, zum Beispiel beim Thema Schülerinnen und Schüler müssen auch in Wiederbelebung ausgebildet werden, bevor sie den Führerschein machen, bevor sie in die Pubertät kommen. Da haben wir auch eine Empfehlung der Kultusministerkonferenz seit 2014, dass das deutschlandweit so durchgeführt wird. Und wir geben an vielen Stellen auch unsere Meinung zu diesen Themen ab, auch zum Thema Ersthelfersysteme. Wir möchten auch, dass landesweit, bundesweit die Telefonreanimation eingeführt wird. Und das vielleicht als kurzes Update, was machen eigentlich ERC und GRC für Sie?
Vielen Dank. Dass Kinder frühzeitig an das Thema Reanimation herangeführt werden sollen, das erscheint mir auch sehr wichtig. Ich glaube, der Kultusministerkonferenzbeschluss, der hat bislang in den Ländern noch nicht richtig gegriffen. So viel wie ich das mitbekommen habe, ist es vielfach ja nur bei Bekundungen geblieben. Man könnte eigentlich doch mehr erwarten.
Das haben Sie sehr charmant formuliert. Ich würde es etwas drastischer ausdrücken. Ich finde es komplett unverständlich, nicht nachvollziehbar und mindestens außerordentlich schade, dass wir seit 2014 eine Empfehlung des Schulausschusses der Kultusministerkonferenz haben und es gerade mal vielleicht in Mecklenburg-Vorpommern, die haben davor schon damit angefangen, landesweit umgesetzt ist. Baden-Württemberg hat die Aktion Löwen retten Leben. Die sind auch schon ziemlich weit. Nordrhein-Westfalen hat ein Pilotprojekt, auch ein guter Anfang. Es gibt ein paar Initiativen in Hamburg und in Sachsen, auch in anderen Bundesländern. Aber insgesamt, ich sage das immer gerne so schön, sind wir diesbezüglich ein Entwicklungsland. Und wenn man sich überlegt, dass man mit zwei Händen ein Leben retten kann, dann wird das sicher dazu führen, dass der ein oder andere, der gut überleben könnte, nicht überlebt. Und das wiederum finde ich mindestens sehr beklagenswert, wenn nicht völlig inakzeptabel. Deswegen appellieren wir auch immer wieder an die Politik. Schülerinnen und Schüler müssen in der Schule schon lernen, wie das geht mit der Wiederbelebung. Es reichen 2 Stunden pro Jahr, vielleicht ab dem 10. oder 12. Lebensjahr. Dann haben die genügend Kraft für die Herzdruckmassage. Man kann aber auch schon im Kindergarten im Alter von 4 Jahren anfangen, denen die Hintergründe zu erzählen, wie man auf Lebenszeichen prüft, wie man den Rettungsdienst ruft. Und das muss in Deutschland umgesetzt werden, so schnell als möglich. Wir sind ja auch in anderen Ländern aktiv, also in Europa, machen das auf unsere Initiative hin jetzt schon 6 Länder. Dort ist das verpflichtend für die Schulen. In 24 Ländern ist es eine Empfehlung, dazu gehört Deutschland. Selbst in Brasilien, im Staat Sao Paulo, ich hatte das Vergnügen, im vorletzten Jahr dort eingeladen zu sein, ist es gesetzlich verpflichtend, Schülerinnen und Schüler in Wiederbelebung auszubilden. Und wir sind diesbezüglich ein Entwicklungsland.
Aber wir haben ja heute ein anderes Thema. Trotzdem finde ich es wichtig, dass wir darüber gesprochen haben. Denn durch eine frühe Wissensvermittlung bei Kindern wird sicher die Akzeptanz und Bereitschaft in unserer Gesellschaft gestärkt, Leben zu retten. Das Coronavirus hat ja mittlerweile einen erheblichen Einfluss auf unsere Lebensbereiche. Es dominiert unser Tagesgeschehen. Covid-19 kann zu ernsthaften und zum Teil tödlichen Krankheitsverläufen führen. Daneben gibt es aber weitere lebensbedrohliche Notfallsituationen wie der plötzliche Herztod. Herr Professor Böttinger, was sind aktuell die Herausforderungen für die Wiederbelebung von Betroffenen unter den Covid-19-Bedingungen?
Also ich erlaube mir, um Ihre Frage gut zu beantworten, ein bisschen auszuholen. Wichtig beim plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand, der ja in unserem Land jedes Jahr mindestens 70.000 Menschen, wahrscheinlich mehr als 100.000 Menschen trifft. Also bei 70.000, das wissen wir, wird der Rettungsdienst gerufen und die fahren dann dahin und fangen mit Wiederbelebungsmaßnahmen an. Aber es gibt auch viele Menschen, die werden vielleicht irgendwo aufgefunden und sind schon tot. Die hatten dann auch einen plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand. Deswegen gehe ich davon aus, mehr als 100.000 Menschen pro Jahr sterben auf diese Art und Weise bei uns. Sicher die dritthäufigste Todesursache. Wir müssen jetzt mal gucken, ob Corona da vielleicht eine Änderung in dieser Reihenfolge herbeiführt. Das kann durchaus sein. Das kommt jetzt darauf an, wie das weitergeht. Aber die entscheidende Message beim Kreislaufstillstand ist, dass man mit einfachsten Mitteln dazu beitragen kann, dass die Menschen nicht sterben, die einen Kreislaufstillstand erleiden. Es ist wichtig zu wissen, dass bei uns in Deutschland im Mittel nach 9 Minuten der Rettungsdienst kommt. Auf dem Land kann das aber auch durchaus ein bisschen länger dauern, teilweise auch in der Stadt. Es ist auch wichtig zu wissen, dass wenn das Herz nicht mehr schlägt oder nicht mehr richtig schlägt, das Blut also nicht mehr durch den Körper und insbesondere zum Gehirn pumpt, dann wird man, jeder Mensch, nach 10 bis 15 Sekunden wird man bewusstlos. Das ist beeindruckend, als ich das erste Mal gehört habe. Das Gehirn braucht ständig Sauerstoff und wenn das Blut nicht mehr fließt, stellt es seine Funktion ein. Und das Gehirn fängt auch nach 3 bis 5 Minuten schon an zu sterben. Und deswegen kommt der Rettungsdienst, wenn der dann im Durchschnitt nach 9 Minuten kommt, praktisch immer zu spät. Deswegen überleben im Moment auch nur etwa 10% der Betroffenen, also nur jeder 10. überlebt diese tödliche Erkrankung. Und eins ist völlig klar, der Kreislaufstillstand ist ein Notfall, wie man ihn eigentlich gravierender nicht mehr haben kann, weil ein Mensch mit einem Kreislaufstillstand stirbt definitiv, es sei denn, jemand tut etwas, um das zu verhindern. Und das, was man tun kann und muss, um das zu verhindern, ist ganz einfach. Das kann man natürlich nur machen, wenn jemand dabei ist und das sieht. Wir wissen, dass ungefähr 60 bis 70% aller Kreislaufstillstände bezeugt sind. Also da steht jemand dabei, der sieht, wie jemand umfällt oder hört das. Und nur hier kann man natürlich eingreifen. Und es ist auch wichtig zu wissen, gerade wenn wir das Thema Corona fokussieren, dass in normalen Zeiten 60 oder über 60% aller Kreislaufstillstände zu Hause passieren. Und wir wissen von Publikationen von Daten aus Italien, dass das in Zeiten von Corona noch deutlich mehr ist. Also aus Norditalien wird berichtet, dass in der ersten Welle der Corona-Infektion 90% aller Kreislaufstillstände zu Hause passiert sind. Das ist eine gute Information, wenn man so will, weil das nämlich bedeutet, dass es in der Regel Familienangehörige oder Freunde sind, die betroffen sind. Und gut meine ich im Zusammenhang mit Corona, da lebt man sowieso schon in einer Gemeinschaft in der Regel, weil es eben zu Hause passiert. Dann ist die Gefahr, dass man sich ansteckt oder dass man plötzlich irgendein Virus überträgt, der vorher vielleicht noch gar nicht da war, die Gefahr ist zwar nicht ganz null, aber ist deutlich reduziert. Und natürlich hat man eine ganz andere Motivation, auch selbst aktiv zu werden, wenn man weiß, es handelt sich hier um Familienangehörige oder Freunde. Und wenn ich jetzt noch kurz schildern darf, wie das denn jetzt eigentlich am besten gemacht wird mit der Wiederbelebung, dann möchte ich anfangen und sagen, Wiederbelebung ist kinderleicht. Das können Kinder und Jugendliche. Man kann Wiederbelebung in einer Minute lernen. Und Wiederbelebung kann jeder. Alles, was man dazu braucht, sind zwei Hände. Wir sagen, um das einfach zu machen, das Motto der Wiederbelebung ist prüfen, rufen, drücken. Ich wiederhole das nochmal. Prüfen, rufen, drücken. Prüfen heißt auf Lebenszeichen prüfen. Also wenn da jemand liegt, dann rüttelt man ihn, dann spricht man ihn an, man zwickt ihn vielleicht auch mal. Und früher, vor Corona, haben wir gesagt, bitte auch die Atmung überprüfen, dadurch, dass man das Ohr über Mund und Nase des Betroffenen legt, den Kopf des Betroffenen etwas überstreckt und mit den Augen auf den Brustkorb schaut, ob der sich hebt oder senkt. Das empfehlen wir in Corona-Zeiten im Moment so nicht mehr unbedingt, weil da kommt man natürlich den Menschen schon sehr nah. Wenn das jetzt allerdings, wie gesagt, ein Familienangehöriger ist, kann man das vielleicht trotzdem machen. Das muss jeder für sich selbst einschätzen. Man kann auch aus der Ferne überprüfen, ob jemand noch normal atmet. Und das Entscheidende ist normal atmen, weil in vielen Fällen beim Beginn eines Kreislaufstillstands eine sogenannte Schnappatmung vorherrscht, die häufig in der Vergangenheit von Laien als Atmung fehlinterpretiert wurde. Schnappatmung, mach das mal kurz vor, bitte erschrecken Sie nicht. Das geht ungefähr so, dann macht derjenige so. Also keine normale Atmung oder keine Atmung, das ist das Entscheidende. Keine Reaktion auf Ansprache oder Schmerzreiz, das ist das Prüfen. Wenn da also tatsächlich nichts passiert, das kann man in 10 Sekunden für sich feststellen, man sollte also keine Zeit verlieren. Jede Minute, die man verliert, jede Sekunde verschlechtert die Überlebenschancen. Prüfen kann man ganz schnell, muss man ganz schnell. Wenn man da jetzt nichts sieht oder hört, rufen ist das Nächste. Nach dem Prüfen kommt Rufen. Die 112 in Deutschland und in der Regel auch in allen anderen europäischen Ländern. Und dann kommt das Drücken. Und das Drücken ist auch ganz einfach. Und das Allerbeste ist übrigens, wenn die Rettungsleitstelle, die Sie gerade angerufen haben, Ihnen dabei hilft. Also wir wissen, dass vor einigen Jahren ungefähr 30% aller Rettungsleitstellen in Deutschland die sogenannte Telefonreanimation angeboten haben. Ich hoffe, dass das heute besser ist. Es gibt Nachbarländer von uns, da ist das gesetzlich verpflichtend fürs ganze Land festgelegt. Da müssen das die Leitstellen machen. Das sollten wir in Deutschland auch einführen. In Bayern gibt es entsprechende Vorgaben, aber ich glaube in den anderen Bundesländern bisher noch nicht. Man kann nämlich am Telefon ganz leicht erklären, wie die jetzt folgende, wir sind beim Drücken, Herzdruckmassage durchgeführt werden muss. Und wenn Sie also unsicher sind, wie Sie das machen sollen, sage ich jetzt jedem Laien, dann sagen Sie der Leitstelle einfach, dass die am Telefon bleiben sollen, machen Sie Ihr Handy laut, legen es nebendran und lassen sich dann einfach, bitten Sie um Erklärung, wie das geht. Ganz einfach, der Mensch sollte, wenn es geht, auf dem Rücken liegen, am besten auch auf dem festen Untergrund, aber man soll den da jetzt nicht groß irgendwie bewegen, um ihn da hinzubringen, also auf dem Rücken liegen. Dann ist es wichtig, dass man sieht, wo die beiden Brustwarzen sind. Deswegen empfehlen wir, den Pullover hochzumachen, das Hemd aufzuknöpfen, aber jetzt nicht den Menschen irgendwie vom Oberkörper her auszuziehen, das dauert viel zu lange. Wichtig ist zu sehen, wo sind die beiden Brustwarzen, zur Not kann man das auch vielleicht vermuten. Und dann muss man genau zwischen den beiden Brustwarzen auf dem Brustbein, das ist der Druckpunkt, und hier muss man jetzt drücken, entlasten, und zwar beim Erwachsenen 5 bis 6 Zentimeter tief. Das ist richtig tief und richtig fest. In der Hälfte der Fälle brechen da auch Rippen, das heißt ganz normal, wenn es da auch knackt, das macht aber nichts, die heilen wieder. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand so fest drückt, die meisten Menschen drücken viel zu schwach, auch wenn man das im Fernsehen sieht, ist in der Regel viel zu schwach. Also 5 bis 6 Zentimeter tief, das ist so ungefähr so tief, wie früher die Smartphones breit waren, heute sind die ein bisschen breiter, aber richtig fest, richtig tief. Hauptsache heftige Herzdruckmassage, sage ich immer. Und wie drückt man jetzt am besten? Am besten macht man das so, dass man sich neben den betroffenen Menschen kniet und dann eine Hand auf den Druckpunkt legt, also Brustbein genau zwischen den Brustwarzen, die andere Hand drauf. Man kann die Finger auch verschränken, wenn man möchte. Ich mache das nicht, weil das dann eher ein bisschen schmerzhaft ist, weil so wird es doch auch manchmal empfohlen. Und dann mit den Schultern genau auch über dem Druckpunkt und Arme ausgestreckt, sodass man sozusagen auch beim Drücken die Arme ausgestreckt lässt und mit dem ganzen Körper, mit den Schultern sozusagen sich runterbewegt und wieder. Also drücken, entlasten. So hat man die beste Mechanik und kann es am einfachsten über längere Zeit auch durchführen. Das ist nämlich gar nicht so unanstrengend und in der Regel ist man nach 2 Minuten auch echt ein bisschen außer Puste. Und man sollte sich auch abwechseln lassen nach 2 Minuten, wenn man nicht alleine ist. Aber wenn man nicht alleine ist, muss man halt so lange drücken, bis der Rettungsdienst kommt. Was wir jetzt in Corona-Zeiten an dieser Stelle auch empfehlen, ist, insbesondere wenn es sich um fremde Menschen handelt, dass bevor man mit der Herzdruckmassage beginnt, man den Menschen eine Maske aufsetzt, wenn sie nicht ohnehin schon eine aufhaben. Und dass man auch selber eine Maske aufsetzt, so wie man das auch tut, wenn man zum Bäcker geht oder in ein Lebensmittelgeschäft. Das empfehlen wir zum Schutz. Und wenn man keine Maske hat, kann man auch vielleicht einen Schal oder ein Tuch oder ein Kleidungsstück über Mund und Nase des Betroffenen legen. Denn gerade in Corona-Zeiten ist natürlich Schutz wichtig. Man kann nie ausschließen, dass so ein Virus auch übertragen wird, auch durch eine Wiederbelebung. Es gibt dazu leider bisher keine Daten. Wie sollte es auch? Aber auf den Schutz muss man achten, genauso wie man das auch in anderen Zusammenhängen tut. Ich wiederhole nochmal, prüfen, rufen, drücken. Das ist das Entscheidende. Das ist die Pflicht, wie wir sagen. Und ich kenne eine Mutter von einem Jungen, der hier ganz in der Nähe von einer Schülerin einmal erfolgreich wiederbelebt wurde. Die Mutter hat damals mir gesagt, Wiederbelebung, zu wissen, wie das geht, ist eigentlich eine Bürgerpflicht. Und deswegen sage ich nochmal, prüfen, rufen, drücken, das ist eine Pflicht, das ist eine Bürgerpflicht. Und das Prüfen, Rufen, Drücken empfehlen wir nicht erst seit Corona, sondern das empfehlen wir schon seit fast 10 Jahren. Weil es ja auch schon früher immer für Laien in der Regel eher abschreckend war, wenn wir gesagt haben, man muss die Menschen beatmen, weil man will ja vielleicht auch nicht irgendwelche wildfremden Menschen beatmen. Da gab es schon früher Bedenken, dass man sich irgendetwas an Krankheitserregern holen könnte. Und seit wir Prüfen, Rufen, Drücken empfehlen, wie gesagt schon lange, ist die Laienreanimationsquote auch bei uns im Land deutlich hochgegangen. Und das rettet unglaublich viele Leben zusätzlich und reicht in der Regel, bis der Rettungsdienst kommt. Also 8 bis 10 Minuten ist meistens noch genügend Sauerstoff im Blut, weil Sie müssen sich vorstellen, das Gehirn braucht ganz viel. Aber in den Beinen, in der Lunge, im Darm, da ist noch genügend Sauerstoff. Und wenn ich jetzt durch die Herzdruckmassage, dadurch bringe ich das Blut wieder zum Fließen. Also ich übernehme von außen die Funktion des Herzens, das im Moment nicht mehr arbeitet oder nicht mehr gut arbeitet. Damit fließt das Blut wieder und Sauerstoff aus anderen Körpergegenden kommt ins Gehirn und dadurch verhindere ich, dass das Gehirn und der Mensch sterben. Und das ist total faszinierend für mich. Man braucht nur 2 Hände. Und den Satz im Kopf prüfen, rufen, drücken. Und beatmen muss man nur, wenn man das, oder soll man auch nur, wenn man das auch möchte und auch kann. Also wenn man das schon mal irgendwo gelernt hat und möchte, heißt ja zum Beispiel bei Angehörigen möchte ich das vielleicht eher als beim fremden Menschen. Beatmung hilft vor allen Dingen dann, wenn es länger dauert als, sagen wir mal, 8 bis 10 Minuten, bis der Rettungsdienst da ist, weil irgendwann ist halt auch kein Sauerstoff mehr in ausreichender Menge im Blut und dann reicht prüfen, rufen, drücken vielleicht auch nicht mehr aus.
DefiTalk, der Informationspodcast von jedeminute.de, wird unterstützt von der Zoll Medical Deutschland GmbH, dem führenden Laiendefibrillator-Hersteller für wirksame Wiederbelebung mit Feedback-System.
Wie sehen Sie das? Ist es von Vorteil, den Kopf des Betroffenen während der Herzdruckmassage überstreckt zu halten? Ein Stück weit führt die Herzdruckmassage ja zu einem Luftaustausch in der Lunge und spricht gleichzeitig immer vom sogenannten Todtraum. Diese Frage geht ja ein wenig ins Wissenschaftliche, aber hat das Überstrecken während der Herzdruckmassage einen positiven Effekt?
Also wenn ich jetzt in der Situation wäre, dass ich reanimieren müsste und wäre vielleicht auch alleine und würde mich vielleicht auch dafür entscheiden, aus welchen Gründen auch immer nicht zu beatmen, dann würde ich den Kopf überstrecken, weil es tatsächlich Hinweise gibt, dass allein durch die Herzdruckmassage dann auch ein bisschen Luft aus den Lungen gedrückt wird und bei der Entlastung auch wieder in die Lungen reingeht. Genau weiß das niemand. Wahrscheinlich gibt es da einen gewissen, wie wir sagen, Gasaustausch. Bei der, solange eine Corona-Gefahr besteht, ist es aber auch an der Stelle sinnvoll, dass erst dann zu tun, wenn die Betroffenen eine Maske aufhaben oder wenn man denen eine Maske aufgesetzt hat. Was ich vielleicht noch sagen möchte, ist, dass wir diese heftige Herzdruckmassage mit 5 bis 6 Zentimeter drücken, entlasten, beim Erwachsenen, bei Kindern natürlich weniger, also bei Kindern ein Drittel des Brustkorbdurchmessers, wobei Kinder ist zum Glück extrem selten, dass die so einen Kreislaufstillstand haben. Aber die Frequenz, mit der man die Herzdruckmassage macht, ist vielleicht auch noch wichtig. Wir empfehlen, da gibt es viele Studien, die das zeigen, dass es am besten 100 bis 120 Mal pro Minute, also ungefähr 2 Mal pro Sekunde. Es gibt eine ganze Reihe von Liedern, die ja auch teilweise bekannt sind, an denen man sich orientieren kann. Wir schlagen vor, dass jeder auch ein Lied für sich selber im Kopf hat, dass er dann sozusagen aktiviert, wenn er oder sie in so eine Situation kommt. Der Klassiker ist natürlich Staying Alive von den Bee Gees, wo das so geht, ha, 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 also genau der richtige Rhythmus. Auch der Radetzky-Marsch hat den richtigen Rhythmus, auch Get Lucky von Daft Punk, Highway to Hell oder auch Atemlos durch die Nacht. Also ich empfehle jedem, so ein Lied im Kopf zu haben, wenn er oder sie in so eine Situation kommt, sich danach richten, prüfen, rufen, drücken und ein Lied im Kopf und schon hat man große Chancen, ein Menschenleben zu retten. Also wenn Laien, bevor der Rettungsdienst kommt, mit Wiederbelebungsmaßnahmen anfangen, dann verdoppelt bis verdreifacht das die Überlebensrate. Und eine Verdopplung oder Verdreifachung der Überlebensrate mit so einfachen Mitteln bei einer tödlichen Erkrankung, das gibt es im gesamten Bereich der Medizin und bei allen anderen Krankheiten so nicht mehr. Also es ist nicht nur kinderleicht, es ist komplett einfach und es kostet noch nicht mal Geld. Das Einzige, was man falsch machen kann, ist nichts zu tun. Was häufig nicht ganz richtig gemacht wird, ist, dass in der Regel trauen die Menschen sich nicht fest genug zu drücken. Deswegen sagen wir immer Hauptsache heftige Herzdruckmassage. Wir haben auch mal an Puppen die Herzdruckmassage mit Axel Schulz geübt. Das ist ja ein kräftiger Boxer. Selbst bei dem konnte ich nicht beobachten, dass der zu fest drückt. Also zu fest gibt es praktisch nicht. Zu leicht gibt es schon öfters. Deswegen immer ordentlich festdrücken. Dann fließt auch genügend Blut. Wenn man leichter drückt, fließt vielleicht nicht ganz so viel Blut. Und nochmal, das Einzige, was man falsch machen kann, ist nichts zu tun.
Kinder sind selten vom plötzlichen Herztod betroffen. Und wenn doch, dann möchte man im Bedarfsfall gerade den Kindern helfen. In Erste-Hilfe-Kursen lernt man, dass die Beatmung bei der Reanimation von Kindern eine besondere Bedeutung hat. Warum ist das so und ändert sich durch die Covid-19-Bedingungen etwas?
Ja, also da muss ich jetzt ein paar Dinge erwähnen in dem Zusammenhang. Erstens, Sie haben es gesagt, ich habe es vorhin auch gesagt, es ist extrem selten zum Glück, dass Kinder einen Kreislaufstillstand haben. Das kommt wenige 100 Mal im Jahr in Deutschland vor. Und bei Erwachsenen sind es, wie gesagt, 70.000, 100.000, wahrscheinlich sogar mehr pro Jahr. Also das ist ein ganz anderes Verhältnis. Auch der Grund für den Kreislaufstillstand ist bei Kindern in der Regel ein ganz anderer als bei Erwachsenen. Bei Erwachsenen ist das so, in der Regel hört das Herz auf zu schlagen. Die meisten Menschen haben einen Herzinfarkt, sind meistens Männer. Mittleres Alter 65 Jahre, heißt aber auch, die Hälfte davon sind noch im erwerbstätigen Alter. Da ist es so, wenn das Herz aufhört zu schlagen, fließt kein Blut mehr. Aber im Blut ist natürlich noch genügend Sauerstoff, weil der Mensch ja bis gerade eben auch geatmet hat. Deswegen funktioniert auch Prüfen, Rufen, Drücken in den allermeisten Fällen als ausschließliche Maßnahme für die Laien auch gut, solange bis der Rettungsdienst kommt in unserem Land. In der Wüste Wenn es länger dauert, stimmt das nicht so ganz, aber wir sind ja nicht in der Wüste. Bei Kindern gehen wir davon aus, dass die in den allermeisten Fällen einen sogenannten asphyktischen Kreislaufstillstand haben. Das heißt, dort setzt als erstes, aus welchen Gründen noch immer, die Atmung aus. Und erst dann bleibt sekundär das Herz stehen, weil das Herz nicht mehr genügend Sauerstoff hat, weil nicht mehr genügend Sauerstoff im Blut ist, nachdem die Atmung ausgesetzt hat. Deswegen ist es dort auch wichtig zu wissen, dass man bei Kindern, das ist unsere Empfehlung, auch die Beatmung durchführen sollte, wenn es irgendwie geht und wenn man das irgendwie für sich vertreten kann. Weil nur die Herzdruckmassage durchzuführen oder nur Prüfen, Rufen, Drücken bei Kindern zu machen, hilft manchmal ein bisschen. Aber anders als bei Erwachsenen häufig auch nicht so gut, weil da eben kein Sauerstoff mehr drin ist und dann macht es auch keinen im Blut und dann macht auch keinen Sinn, das Blut weiter durch den Körper zu pumpen. Deswegen empfehlen wir bei Kindern am Anfang 5-mal Mund-zu-Mund-Beatmung zu machen mit überstrecktem Kopf und erst dann mit der Herzdruckmassage anzufangen. Und das muss jetzt jeder für sich selbst entscheiden, wie man das macht. Das Wichtigste haben Sie schon gesagt. Meistens sind ja Angehörige bei den Kindern dabei. Da ist das, glaube ich, gar keine Frage. Und ansonsten ist das vielleicht in vielen Situationen auch keine Frage, wenn man weiß, dass das Kind halt eben einfach stirbt, wenn man nichts tut, dann ist man vielleicht auch bereit, sich einem geringen zusätzlichen Risiko einer Ansteckung auszusetzen. Wie hoch das ist, kann im Moment keiner sagen. Ist natürlich auch immer abhängig von der gegenwärtigen Infektionslage. Sicher im Moment in Deutschland noch sehr gering, auch wenn wir schon sehr viele Todesfälle auch jeden Tag an Corona haben, ist ja die sogenannte Durchseuchung der Bevölkerung eher im einstelligen Prozentbereich. Und dann ist es vielleicht auch nochmal eine Frage, ob man jung und gesund ist oder ob man 85 Jahre männlich mit verschiedenen Vorerkrankungen ist und auch noch raucht. Dann hat man ja ganz unterschiedliche Risiken, sollte man sich anstecken mit Corona. Und das muss man dann alles für sich selber abwägen. Und wichtig ist einfach zu wissen, bei Kindern wird die Beatmung empfohlen. Und wenn es irgendwie geht und wenn man das vertreten kann, sollte man die auch durchführen. 5-mal beatmen und ab dann 30-mal drücken, 2-mal beatmen, 30-mal drücken, 2-mal beatmen. So wie man das beim Führerschein oder hoffentlich vielleicht auch schon vorher gelernt hat.
Das Thema Beatmung bei Laienhelfern und auch bei Ersthelfern wird mitunter kontrovers geführt. Ist die Beatmung eher eine Hürde und gegebenenfalls ein Hindernis für eine ununterbrochene Herzdruckmassage? Erwarten Sie, dass die konsequente und ununterbrochene Durchführung der Herzdruckmassage gegebenenfalls zum empfohlenen Ansatz für Ersthelfer in der Nach-Corona-Welt wird?
Also in den Leitlinien empfehlen wir schon seit, ich glaube, mindestens 15 Jahren, vielleicht sogar länger, dass man die Beatmung dann durchführen soll, wenn man es kann und auch möchte. Das heißt, wenn ich das jetzt noch nie gemacht habe, Mund-zu-Mund-Beatmung, auch nicht im Kurs, auch nicht an der Puppe, dann ist das auch nicht sinnvoll, dass ich damit anfange, aus meiner Sicht. Man kann die Beatmung auch nicht am Telefon erklären, im Gegensatz zur Herzdruckmassage. Die kann man innerhalb von weniger als einer Minute erklären und auch lernen. Bei Erwachsenen ist in vielen Fällen es ausreichend, die Herzdruckmassage durchzuführen, weil für einige Minuten, und oft reicht das, solange bis der Rettungsdienst kommt, noch genügend Sauerstoff im Blut ist, den man durch die Herzdruckmassage dann zum Gehirn befördert und das Gehirn stirbt nicht. Bei Kindern ist das anders. Wir hatten vorhin darüber gesprochen und es ist natürlich auch bei Menschen, die zum Beispiel ertrunken sind oder anderweitig erstickt sind, zum Beispiel auch wenn durch Erhängen oder durch Unfälle, da ist die Beatmung von Anfang an sinnvoll und notwendig. Diese letztgenannten Situationen sind aber im Vergleich zum klassischen Herz-Kreislauf-Stillstand extrem selten. Also Beatmung ist die Kür, das kann man machen. Auch beim normalen Kreislauf-Stillstand bringt das vielleicht nochmal einen zusätzlichen Effekt, aber eben nur dann sinnvoll, wenn man es kann und wenn man es auch möchte. Und das, wenn man es auch möchte, sagen wir auch schon sehr lange so. Und das hat natürlich in Zeiten von Corona nochmal weitere Aspekte bekommen.
Die Leitlinien behandeln auch das Thema Hilfsmitteleinsatz bei der Beatmung. Für welchen Personenkreis ist aus Ihrer Sicht zum Beispiel der Einsatz von Beatmungsbeuteln sinnvoll? Wäre der Einsatz zum Beispiel durch Ersthelfer im Betrieb sinnvoll? Welche Voraussetzungen sollten erfüllt sein?
Ein Laie, der so ein Ding noch nie in der Hand hatte, der wird damit nicht viel Positives anrichten können. Das muss man geübt haben und zwar ein paar Mal schon, nicht nur einmal, an einer Puppe und am besten auch am Menschen. Zum Beispiel, wenn wir eine Narkose einleiten, machen wir das ja auch. Wenn die Menschen schon schlafen, werden sie von uns künstlich beatmet, auch über einen Beutel und eine Maske. Und da kann das auch jeder gut üben. Das muss man aber geübt haben, sonst kann man das nicht. Ersthelfer, zum Beispiel betriebliche Ersthelfer oder auch so First-Responder-Systeme, wie es an einigen Stellen in Deutschland schon gibt, also wo Laien oder auch nicht Laien, aber Menschen, die nicht im Rettungsdienst jetzt da vor Ort arbeiten, parallel mit dem Rettungsdienst alarmiert werden, weil sie vielleicht in der Nähe sind und man das über so einen Algorithmus sieht, über die Smartphones, die da angemeldet sind. Das kann man ja immer sehen, wer hat sich als Ersthelfer bereit erklärt und wer ist vielleicht in der Nähe eines Kreislaufstillstands und die werden dann mit alarmiert und dann kommt der Rettungsdienst meistens ein bisschen später, weil der Ersthelfer ein bisschen früher da ist und solche Systeme verbessern auch deutlich das Überleben. Diese Menschen sollten aus meiner Sicht, müssen nicht unbedingt prüfen, rufen, drücken, hilft auch da schon sehr. Aber wenn es irgendwie geht, sollten Ersthelfer auch wissen, wie das mit der Beatmung geht und dann natürlich am besten auch Hilfsmittel benutzen, deren Einsatz sie aber vorher auch unbedingt geübt haben müssen. Dann hilft das auch zusätzlich.
Ich komme nochmal zurück auf die Ausbildung von Kindern. Ab welchem Alter sollten Kinder bereits die Wiederbelebung lernen und sollten diese bereits mit Hilfsmitteln vertraut gemacht werden?
Man kann gar nicht früh genug damit anfangen. Im Kindergarten mit 4, da kann man schon prüfen und rufen machen. Das Drücken dann mit 10 bis 12 und die Beatmung, den der AED empfehlen wir dann so um das Alter 14, 16, 18. Es ist kinderleicht, man kann nichts falsch machen. Sie wissen jetzt, wie das geht. Ich bin sicher, Sie können das jetzt auch, wenn Sie in eine solche Situation kommen würden. Alle, die uns zuhören, wissen jetzt, wie das geht. Und ich bedanke mich sehr herzlich für die Gelegenheit, die Menschenleben retten wird. Dankeschön, Herr Schmitz.
Weitere Infos zum Thema erhalten Sie auf unserer Webseite jedeminute.de unter DefiTalk oder auch auf der Webseite des Deutschen Rats für Wiederbelebung grc-org.de. Dort finden Sie die Leitlinien und Handlungsempfehlungen zur Reanimation. Zudem möchte ich auf die Deutsche Stiftung für Wiederbelebung aufmerksam machen. Die Stiftung wurde von Herrn Professor Böttiger ins Leben gerufen und hat sich zum Ziel gesetzt, die Überlebensrate nach plötzlichem Herz-Kreislauf-Stillstand zu verbessern, unter anderem durch die Förderung der Laien- und Schülerausbildung. Deren Webseite können Sie unter stiftung-wiederbelebung.de aufrufen. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen, Herrn Professor Böttiger, für das wertvolle Gespräch mit Ihnen und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Liebe Hörer, hat Ihnen die Folge gefallen? Liegt auch Ihnen das Thema Erste Hilfe und Notfallrettung am Herzen? Als Abonnent verpassen Sie keine Folge. Durch eine positive Bewertung helfen Sie mit, dass die Erste Hilfe und Notfallrettung eine höhere Aufmerksamkeit erhält. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir dadurch mehr Menschen motivieren, Erste Hilfe im Notfall zu leisten. Denn jede Minute zählt in einem Notfall. Informationen und eine Zusammenfassung des Podcasts finden Sie auf jedeminute.de. Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung der Zoll Medical Deutschland. Bis bald, Ihr Achim Schmitz.